Ohren auf, dass die Botschaft von Gottes Wort tief eindringt in unsere Herzen, weil die Botschaft der Gnade wird ja bekämpft und kritisiert. Die Gesetzesprediger sagen, ja, dann sündigen die Leute doch einfach, weil sie keine Gebote mehr halten müssen. Da kann man ja dann alles tun. Muss ich sagen, auf der einen Seite haben sie recht, das kann man. Aber es heißt nicht unbedingt, dass es das Gute ist. Und wenn ich 1. Korinther 10, 23 einmal zitiere oder lese, dann kann man das einmal so erklären, wie der Paulus das erklärt hat. Er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Also die Kritiker haben vielleicht ein Stück Recht und sagen, ja, dann ist ja alles erlaubt. Und das sagt sogar der Paulus, alles ist erlaubt, aber, es gibt immer ein Aber, alles ist nicht gleich nützlich und alles ist nicht erbauend. Und dann müssen wir das ein bisschen differenzieren und anschauen, was ist nützlich und erbauend und was ist vielleicht nicht nützlich oder gar schädlich, wenn ein Christ dieses oder jenes tut. Mal grundsätzlich, und das darf man nicht aus den Augen verlieren, die Veränderung eines Christen oder eines Menschen, wenn er Christ wird, beginnt von innen heraus, sie kommt vom Heiligen Geist. Von innen heraus weckt er Heiligung, Veränderung zum Guten. Es kommt von innen, es kommt nicht von außen aufgesetzt, weil jetzt dieses Gebot und jenes Gebot zu halten ist. Und wenn er es nicht hält, dann kriegt er Gottes Strafe zu spüren. Das ist das Verkehrte. Aber wie gesagt, es gibt einfach Dinge, die sind nicht nützlich und nicht erbauend. Und es gibt auch Dinge, die an Christen sogar schädlich sind. Ja, wenn du auf dem Parkett Satans zu tanzen anfängst, dann kannst du davon ausgehen, dass er dir ein Bein stellt. Und es ist nicht gut, wenn du auf die Nase fällst. Das heißt aber nicht, dass du dann die Gnade verloren hast. Die Gnade, aus der Gnade bist du dann gefallen, wenn du versuchst, mit deinem Gebot, Halten und Werken dir die Gnade zu verdienen. Dann kommst du unter den Fluch des Gesetzes. Und das wollen wir ja nicht. Also der Geist von innen heraus fängt an, den Menschen zu verändern, zum Besseren, also heilig zu machen. Das heißt, im Geist ist er heilig, aber das muss nach außen durchdringen. Und da müssen da verschiedene Charaktereigenschaften des Menschen verändert werden. Aber der Mensch, der Christ geworden ist, muss es auch zulassen. Er muss da ein bisschen mitmachen mit dem, was der Heilige Geist von innen heraus anstupst, wo er seinen Finger drauflegt und wo er sagt, du, das machen wir in Zukunft anders, das passt also nicht, das ist nicht im Bereich der Liebe angesiedelt. Und da muss der Christ dann sein Ja dazu geben und okay, das lasse ich zu, ich lasse mich verändern. Wenn er das nicht tut, dann gibt es ein bisschen innere Kämpfe. Aber normalerweise gewinnt der Heilige Geist, nur wenn jemand partout nicht will, dass er verändert wird, dann lässt der Heilige Geist irgendwann es auch sein. Also da soll man nicht dagegen angehen und rebellieren, sondern dankbar sein, wenn der Heilige Geist es tut von innen heraus, weil es ist ja nur zum Besten. Es ist das Beste, was der Herr für dich vorhat und deshalb sollst du es auch zulassen. Und dass der Geist Christi in dir dann auch Chef sein kann. Also nicht du bist der Chef, der Herr, sondern der Geist Christi ist der Herr und der Chef und das soll man zulassen. Und das können wir zunehmen in all diesen Dingen. Selbst Jesus, heißt es in Lukas 2, 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Da sehen wir, Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war, kam ja als kleines Baby zur Welt und musste heranwachsen. Darum heißt es ja auch, dass er an Alter zugenommen hat und gleichzeitig hat er aber auch zugenommen an Weisheit und an Gunst bei Gott und bei den Menschen. Könnte man meinen, ja, er hat ja sowieso Gunst gehabt bei Gott. Und das stimmt, hat er mit Sicherheit, weil er war Gottes Sohn. Und Gottes Auge war hundertprozentig immer auf ihn und ihn zu bewahren und dorthin zu bringen, wo er hingehört hat in seiner Berufung, in seinem Dienst. Aber trotzdem heißt es hier in der Schrift, er hat an Gunst zugenommen bei Gott und bei den Menschen. Und Weisheit natürlich auch. Okay, das Alter lasse ich jetzt einfach mal so stehen, da kann keiner was dazu tun, man wird halt einfach älter. Aber er musste etwas lernen, als er auf der Erde war, weil er eben nicht als Gott auf der Erde war, sondern er war als Mensch auf der Erde. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt Und Manam heißt es Knechtsgestalt an, das heißt Mensch geworden. Und deshalb musste er auch lernen, musste zunehmen und gewann damit auch Gunst bei Gott und den Menschen. Gunst in den Augen der Menschen ist eine feine Sache. Wenn die Menschen dir wohlgesonnen sind, wenn du in den Augen der Menschen, mit denen du zu tun hast, Gunst hast, dann ist es gut. Und wenn du bei angesehenen Leuten sogar Gunst gefunden hast, dann ist es auch eine feine Sache. Aber es ist nicht das Wichtigste. Also es gibt nämlich Leute, die wollen unbedingt beim Bürgermeister und beim, was weiß ich, beim Pfarrer oder bei irgendwelchen höheren Tieren gut dastehen. Aber das ist nicht unser Ziel. Das ist okay, wenn es so ist, aber es muss es nicht sein. Das ist nicht das Wichtigste. Aber Gunst bei Gott zu haben, das ist viel was Wichtigeres. Das ist das Richtige, das ist die bessere Sache. Und Gunst kann man, wie wir hier sehen, bei Jesus, man kann an Gunst bei Gott auch zunehmen. Ich habe da mal nachgeschaut, dieses Wort Gunst, das ist irgendwie so ein komisches Wort, aber das Lexikon sagt, Gunst bedeutet Wohlwollen, Entgegenkommen, Bevorzugung haben oder auch die Erfüllung eines Wunsches zu bekommen, weil er Gunst bekommen hat. Also das bedeutet eben dieses Wort Wohlwollen zu haben in den Augen Gottes, ein Entgegenkommen von ihm, ja, Bevorzugte, die wir ja sind als seine Kinder, aber man kann in all diesen Dingen zunehmen. Ich habe auch das Gegenteil gefunden im Lexikon. Das Gegenteil ist Benachteiligung oder Missgunst und Ablehnung zu erfahren. Und das ist etwas, das nicht schön ist, wenn man benachteiligt wird, nicht in der Gunst bei irgendjemandem steht oder gar abgelehnt wird. Ablehnung erzeugt oft tiefe Verletzungen in den Seelen. Weil ein Mensch mag nicht abgelehnt werden. Menschen wollen angenommen und geliebt sein, was ja auch völlig legitim und okay ist. Und wenn du irgendwo von Menschen abgelehnt worden bist und es hat tiefe Wunden in deine Seele geschlagen, dann musst du auch wissen, bei Gott bist du nicht abgelehnt und bemühe dich um seine Gunst und du wirst angenommen und Angenommenheit spüren und dieses wird diese Wunden der Ablehnung in deiner Seele ausheilen. Nicht bloß übertünchen, sondern wirklich ausheilen. Wenn die Liebe Gottes, die Annahme Gottes dir Realität wird, wird es auch diese Ablehnung, die du vielleicht in deinem irdischen Leben erfahren hast, dann wird es das ausheilen. Und dann tut dir das von innen heraus einfach gut. Also Gunst bei Gott zu haben, beim allmächtigen Gott, dem alles möglich ist, ist das Allerbeste, was dir als Mensch eigentlich passieren kann. Jetzt wissen wir, dass unsere gerechte Stellung vor Gott nicht durch Werke gekommen ist, dass wir nicht durch Werke erlangt haben, sondern durch den Glauben an Jesus und an sein Opfer am Kreuz. Es ist die Gnade Gottes, die hat er den Menschen allen angeboten und durch Glauben kann sie angenommen werden oder auch abgelehnt werden. Das hat mit irgendwelchen Werken und sonstigen nichts zu tun. Es geht rein nach der Gnade. Und Gnade und Gunst, das sind so ähnliche Begriffe. Im Allgemeinen wird immer so gesagt, Gnade ist unverdiente Gunst. Und ich bin der Meinung, dass Gunst noch eine Stufe höher ist als Gnade. Ob es dann wirklich vom Wortlaut her so ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, Gnade haben wir durch den Glauben bekommen. Fix und fertig, die Stellung in Christus und in der Gunst kann man zunehmen. Als Gotteskind, als wiedergeborener Christ, stehst du nochmal grundsätzlich durch die Gnade auch in Gottes Gunst. Nicht, dass irgendjemand jetzt meint, naja, ich habe zwar Gnade, das ist nicht so viel wert und Gunst habe ich nicht. Nein, diese Gnade ist auch eine Art von Gunst. Aber wie gesagt, man kann drin wachsen, man kann höhere Stufen erreichen. Und das hat dann wieder mit deinem Lebensstil zu tun. Aber grundsätzlich sind wir alle als Kinder Gottes begünstigt, Lieblinge Gottes, Kinder Gottes, Begnadigte, Geliebte, Erlöste, wie man es alles so sagen kann. Und es geht auch nicht heute darum, um Sünde oder Strafe oder Verdammnis. Das Problem mit der Sünde hat Jesus erledigt am Kreuz, als er für uns zur Sünde geworden ist. Nicht, dass jetzt jemand das heute falsch versteht, aber wir wollen trotzdem schauen, was uns die Bibel neutestamentlich für einen Lebensstil vorschlägt. wir können doch noch zunehmen in der Gunst Gottes. Der Glaube, unser Glaube, der muss sich ja in dem Lebensstil eines Christen ausdrücken. Also nicht bloß irgendwo in frommen Sprüchen und viel Bibelwissen, sondern der Lebensstil soll auch ein Ausdruck unseres Glaubens sein. Man kann als Christ genauso leben wie all die anderen auch. So soll es aber nicht sein. Jetzt soll man da einen Unterschied ausmachen. Nicht so wie die, die Jesus und die Bibel nicht kennen. Also muss sich der Glaube in unserem Lebensstil ein Stück weit ausdrücken. Er muss erkennbar sein. Er muss einen Unterschied machen. Weil sonst sagt die Bibel, ist er tot. Also nicht tot, weil keiner da ist, sondern tot in dem Sinne, weil man ihn nicht sehen kann. Das schreibt uns der Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wenn du aber deinen Glauben lebst, das heißt, dass er sichtbar ist für deine Umgebung, dann ist dein Glaube nicht tot, sondern dann lebt er und dann ist dein Glaube auch Gott wohlgefällig. Da steigt, wenn man so sagen kann, das Gunstbarometer einfach wieder an. Jakobus schreibt auch weiter, 2,18, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. So, also der Jakobus beschreibt es ein bisschen, dass der Glaube sich dann in Werken ausdrücken muss. Und er nimmt Abraham als Beispiel, als er gehorsam war im Glauben und wollte Isaak für den Herrn opfern, was ja bekanntlich ist, dass der Herr da noch schnell einen Stopp reingehauen hat. Aber er war so voller Glauben und Gehorsam, dass er das tat und damit gerechnet hat, dass Gott ihn auch wieder zum Leben erwecken kann. Der Glaube muss mit Werken zusammenwirken. Dann wird er sichtbar, dann wird er offenbar, dann ist es auch ein gottgefälliger Glaube. Und es geht hier nicht um Gesetzeswerke. Nicht, dass jemand jetzt meint, der Hans predigt jetzt wieder Gesetz. Es geht nicht um Gesetzeswerke, sondern es geht um Glaubens- oder Gnaden- oder Liebeswerke. Nicht um das Gesetz. Der Petrus hat es auch kapieren müssen, er hat auch lernen müssen, weil die Juden waren ja der Meinung, und somit auch die Jünger, Gott ist nur der Gott der Israeliten und die anderen, für die ist Gott nicht Gott. Und da heißt es, Petrus tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Also Gott hat nicht irgendwie Probleme mit welcher Nation oder welcher Rasse ein Mensch angehört oder welche weltliche Position oder Amt er inne hat, sondern Gott interessiert, kann man hier rauslesen, dass ihm, der ihm wohlgefällig ist, der ihm fürchtet und Gerechtigkeit wirkt. Der ist ihm angenehm. Also Ehrfurcht vor Gott, ehrlich und gerecht zu sein, ist für ihn, für unseren himmlischen Papa, eine angenehme Sache. Aber damit hat sich keiner die Errettung verdient. Errettung ist nur aus Glauben zu haben. Aber Gott möchte diese Menschen, die ihm angenehm handeln, dem, was er sieht, was die tun mit dem Evangelium, einfach erreichen, um sie auch dann zu retten und das ewige Leben ihnen zu schenken. Und da gibt es das Beispiel vom Hauptmann Cornelius. Als Beispiel, Apostelgeschichte 10, ab Vers 1. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Er sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und der Cornelius hat diese Geschichte dann nochmal weiter erzählt und da geht es jetzt nochmal weiter. Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser, der 9. Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid. Und er spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Weiter in der Apostelgeschichte noch einmal: Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen und sagen: Sende nach Joppe und lass Simon mit dem Namen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Also dieser Mann war ein Hauptmann der römischen Besatzungsmacht, eigentlich ein Feind Israels, ein Feind der Juden, ein Heide, aber das war halt ein feiner Kerl. Er liebte eigentlich die Israeliten, er liebte die Juden und er hat diesen Menschen nichts Böses gewollt, sondern er hat sie sogar unterstützt und er hat sogar scheinbar zu ihrem Gott gebetet. Und deshalb hat dieser Cornelius Gunst gefunden in den Augen Gottes, weil er eben Israel gesegnet hat. Und wie da die Verheißung lautet, wer Israel segnet, der wird gesegnet. Und Gott hat ihn gesegnet, indem dass er den Petrus dann zu ihm gesandt hat, durch einen Engel sogar, dass er eben das Evangelium predigt. Und dem Cornelius und seiner Familie ist damit das ewige Leben geschenkt worden. Also Gott hat alle Hebel in Bewegung gebracht, um diesen Mann zu retten, weil er gesehen hat, welches Herz dahinter steht. Wie er war zu seinem Volk, wie er war zu den Juden, was er den Leuten Gutes getan hat und dass er auch sogar zu ihm gebetet hat. Aber das hat ihm eigentlich nicht die Erlösung gebracht. Ihm musste dann dieses Evangelium vom Kreuz, von Jesus, gebracht werden. Das hat der Petrus dann ihm gesagt. Und er wurde errettet, hat Jesus als zu seinem Retter und Erlöser gemacht, zu seinem Herrn. Und er wurde begnadigt, er wurde gerettet. Seine Sünden waren nun ausgelöscht, vergeben durch das Blutopfer Jesu. Aber es ist interessant, der Herr hat ja nicht zu allen Römern jetzt einen Engel gesandt und einen Petrus oder die Apostel gesandt, sondern diesen einen hat er sich da rausgepickt, weil ihm der aufgefallen ist. Und wir sehen, nicht jeder ist gleich in der Gunst Gottes, jeder Mensch. Gott möchte zwar, dass alle gerettet werden, aber die, die ihm so angenehm sind, da setzt Gott die Hebel in Bewegung. Und wenn du in der Gunst Gottes wachsen willst oder zunehmen willst, dann kannst du vielleicht auch bei Gott auf dich ein bisschen aufmerksam machen, damit du in der Gnade, in der Gunst noch zunehmen kannst. Aber wie? Und das, was man grundsätzlich sagen kann, ist ein demütiges, ein sanftmütiges, ein auf ihn vertrauendes Herz. Also Glauben nicht bloß oberflächlich hat, sondern ein tiefes Vertrauen im Herzen hat. Das ist das, was Gott gefällt. Denn mit dem machst du dich bei Gott aufmerksam. Also deine innere Haltung, deine Gesinnung, deine Herzenshaltung ist eigentlich das, was bei Gott die Glocke läuten lässt. Wenn ich mal das Beispiel nehmen darf vom David, da heißt es in der Schrift, David war ein Mann nach Gottes Herzen. Und Gott hat den einfach gesucht. Und er hat David gefunden. Einen Mann nach seinem Herzen, wie er sich's vorstellt. Also nicht Davids Brüder waren die richtigen. Die waren vielleicht älter und größer und stärker. Aber das war nicht der Sinn und Zweck, den Gott haben wollte. Er hat David gefunden. Weil sein Charakter, sein Glaubenscharakter, sage ich jetzt einmal, einfach der war, den er brauchen konnte. Und da sehen wir, nicht die irdisch großen, starken, fähigen Leute sind die Gott sucht, sondern er sucht die, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Und nicht die Menschen, die meinen, sie sind jetzt der große Star, der Hecht im Karpfenteich. Nein, sondern wenn es einen Star gibt, dann ist Jesus unser Star. Und er sucht sich die Menschen aus, die das akzeptieren vom Herzen heraus. Und es ist nicht irgendein schlauer Prediger der Star oder ein Apostel, Prophet oder Pastor, sondern der, den Gott erwählt hat, der Star ist Jesus. Und alle anderen Menschen sind höchstens Diener Gottes. Und so soll es sein. Aber selbst die Diener Gottes soll man auch dementsprechend mit Ehre entgegenkommen und behandeln, wie es einfach angemessen ist, aber nicht so, nur der Prediger ist der Beste und nur der ist so super. Obwohl es da ja Unterschiede gibt, das ist schon klar. Aber man tut einem Prediger nichts Gutes, wenn man ihn hochhebt. Wir haben das schon mal in der Gemeinde erlebt. Dann kommt da der Hochmut dazu und dann kommen die Leute irgendwo aufs Abstellgleis, auf schiefe Bahn und kommen zu Fall. Also weder einen Diener Gottes recht hochheben, noch ja, schlecht behandeln. Auf jeden Fall ist es die Herzenshaltung, die beim Herrn Eindruck schindet, sage ich jetzt einmal. Es ist ein Lebensstil, den du auch lebst, auch dann, wenn dir niemand zuschaut, auch dann, wenn du nicht irgendwo von Menschen damit Beifall oder Ehrerbietung zu erwarten hast. Also bring deinen Lebensstil, deinen Glauben zum Ausdruck und Gott wird es gefallen. Da müssen wir jetzt das Neue Testament ein bisschen genauer anschauen, weil der Paulus spricht öfter dieses Wort Tugend aus. Zum Beispiel in Philipper 4,8. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erweckt. Also wenn es irgend so was gibt, was er jetzt da aufgezählt hat, das soll man erwägen, das soll das sein, was man, wo man Wert drauflegen soll, wie man unser Lebensstil dann auch dementsprechend leben sollen. Auch der Petrus spricht von der Tugend, 2. Petrus 1,5, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis und so weiter. Also dieses Wort Tugend kommt in der Bibel im Neuen Testament manchmal vor. Und Tugend ist auch so ein altes Wort, das Lexikon sagt, vorbildliche, gute, sittliche, wertvolle Eigenschaft, Tauglichkeit, Vorzüglichkeit, gute Charaktereigenschaft. Das ist das, was das Lexikon zu dem Wort Tugend sagt. Also eine vorbildliche, gute, sittliche, wertvolle Eigenschaft. Und wenn du die in deinen Lebensstil einbaust, dann gefällt es deinem himmlischen Papa und gefällt Jesus. Und du machst schon ein Stück weit Aufmerksamkeit bei ihm und sagst, ey, das passt mir, den kann ich vielleicht für was Größeres gebrauchen. Den kann ich vielleicht für irgendeinen Dienst einsetzen. Das spielt eine Rolle, weil nicht alle sind gleich irgendwie in einem geistlichen Dienst, sondern die, die sich dafür bewährt haben, werden eingesetzt. Und das müssen wir wissen. Dann macht es auch für uns Sinn, wenn wir uns nach diesen guten Tugenden ausstrecken und sehen, dass die in unserem Leben auch im Lebensstil sich zeigen. Und diese Tugenden sollen nicht bloß 3 Tage halten und dann sagst du, so Herr, jetzt war ich 3 Tage tugendhaft, jetzt musst du mir aber dieses und jenes tun oder geben oder sonst was. Es muss schon eine dauerhafte Sache werden, weil sonst ist nur aufgesetzte Sache und keine Herzenshaltung. Und ich habe dann einiges aufgeführt, was unseren Lebensstil als Christ ausmachen soll. Und ich denke, eines der wichtigsten Punkte ist, dass wir in Gottes Willen, in seinem Plan in unserem Leben sind. Ja, dass sein Plan zustande kommt. Das bringt dir bei Gott Gunst ein, weil er hat für jeden Menschen einen Plan. Er hat für jeden Menschen einen bestimmten Willen. Und das ist nicht so ein ganz enges Konstrukt und jeden Millimeter nur das darf ich jetzt tun und das ist so eng. Sondern nein, es gibt da einen Freiraum, es gibt da einen großen Raum, aber in dem soll man sich aufhalten in seinem Lebensstil. Man soll nicht dem Herrn vorauslaufen und nicht hinterherhinken und auch nicht gleich irgendwie ganz was anderes tun, als der Herr will. Und wenn du sagen kannst im Gebet, Herr, dein Wille soll geschehen, ganz uneingeschränkt. Weil manchmal sagt man das so und innerlich hat man, naja, bis daher aber keinen Millimeter weiter, weil das will ich nicht anders haben. Aber wenn du immer mehr sagen kannst, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, in allen Bereichen, ich vertraue dir und du machst das alles gut, dann ist das ganz, ganz eine angenehme Sache vor deinem Gott. Und du suchst seinen Willen für dich, du betest darum, du liest die Bibel drum und suchst, was Gottes Wille grundsätzlich ist. Dann kannst du auch in seinem Willen leben und dann wird er auch seinen Willen für dich offenbaren und er wird dir Türen auftun und dich dorthin bringen, wo du einfach in einen größeren Segensfluss hineinkommen kannst. Römer 12,2 spricht der Paulus. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und dann kommt der Doppelpunkt und dann sagt er, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da haben wir schon mal einen Grundrahmen, was Gottes Wille ist. Es muss das Gute sein, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist jetzt eine ganz grobe Aussage. Aber es will ja nicht das Böse und das, was ihm nicht gefällt, oder das Halbherzige, das ist nicht das Richtige. Und er sagt eben, nicht gleichförmig dieser Welt, das heißt nicht so leben, wie die Sünder leben, sondern uns verändern lassen, indem dass wir unseren Sinn erneuern, dass wir umdenken, dass die Gesinnung auch sich ändert und dann passt es für uns. Also wir machen dann den Unterschied aus. Und es bringt uns immer mehr Offenbarung seiner Herrlichkeit und es bringt uns auch Ehre, weil der Herr wird die zu Ehren bringen, die wirklich zu ihm gehören, die ihm nachfolgen, die ihm vertrauen. Und Frieden bringt es dir oben ein, oben drein in dein Leben. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen, sagt der Römer 2,10. Also wenn du seine Herrlichkeit erleben willst und wenn du Ehre haben willst und Frieden, dann musst du das Gute wirken. Aber egal, ob du jetzt ein Jude oder ein Heide gewesen bist, es gilt für alle. Und darum macht es einfach Sinn, sich danach auszustrecken, dass sein Wille geschehen kann. Und also denke nicht so, dass sein Wille ganz eng ist wie eine Zwangsjacke, sondern es ist wirklich ein weites Feld von Möglichkeiten. Der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Ja, er will nicht, dass wir wieder unter dem Gesetz sind, das wirklich dann eng macht. Sondern er gibt uns ganz spezifisch die Dinge, die wir tun sollen und können. Und die Segnungen werden immer mehr und mehr fließen, weil der Herr hat gesagt, dass Gott vermag, jede Gnade überreich zu geben. Und dass wir in allem alles Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Diese Lehre soll nicht irgendjemand unter Druck setzen, sondern diese Lehre soll Anreize geben, den Lebensstil, einen Glaubenslebensstil anzupassen, einem Gott wohlgefälligen Lebensstil, weil es gehört einfach auch dazu, zum Glauben. Also suche die Gemeinschaft mit Jesus im Gebet und im Bibellesen. Nimm dir regelmäßig dafür Zeit, setze da Prioritäten. Jesus soll die Nummer eins sein in deinem Leben. Da hast du schon mal den ersten Schritt getan. Und dann sollen auch keine anderen Götter oder Götzen ihm gleichgestellt sein oder sogar noch vor ihm sein. Und nicht irgendwelche Heilige oder eine Mutter Gottes, Maria, ein Buddha oder sonst irgendwelche Götter irgendwo noch nebenbei zu haben und auch nicht Abbilder und Figuren und sonstige Dinge von solchen gottähnlichen Gebilden sollst du in deinem Haus aufhängen, weil das dem Herrn einfach nicht die Ehre gibt. Und wir sollen ja dem Herrn die Ehre geben mit all unserem Besitz. Und was eben nicht die Ehre gibt, das haben wir am besten raus. Weil wir wollen nicht Götzendiener sein und nicht Götzen verehren und sonstiges Zeug machen, sondern unser Retter und Erlöser ist Jesus Christus. Und schon gar nicht irgendwelche okkulten Sachen, esoterische Sachen, wo Zauberei mit reinspielt. Das soll man in unserem Leben nicht drin haben, das soll man raushauen, weil es einfach nicht gut ist. Das sind auch Werke des Fleisches, spricht der Paulus. Solche Dinge wie Götzendienst, Zauberei, kannst du im Galater 5 mal nachlesen. Da steht eine ganze Reihe von Dingen, die einfach nicht mehr zu uns gehören sollen. Ein weiterer Punkt, um ein wohlgefälliges Glaubensleben zu führen, ist, dass wir uns zu Jesus bekennen. Also unseren Glauben soll man auch bekennen. Nicht nur in der Gemeinde, wenn wir unter uns sind, sondern auch vor anderen Menschen soll man uns zu Jesus bekennen, wenn es darauf ankommt. Also steh dazu, auch wenn es vielleicht einmal schwerfällt. Aber sei nicht der Feigling. Erzähle von Jesus und gib das Evangelium weiter. Und der Herr wird das sehen und er wird sich zu dir bekennen. Weil er sagt einmal, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oder jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Also das spielt schon mit rein. Wenn du dich zu ihm bekennst, dann bekennt er sich vom Vater zu dir und auch vor den Engeln. Und dann wird seine Engel dir zum Dienst einfach senden. Zum Beispiel wäre auch eine Wassertaufe, ist auch ein öffentliches Bekenntnis, wo man sich ganz klar dazu steht, ich gehöre zu Jesus, ich bin praktisch mit ihm jetzt gestorben und begraben und auch wieder auferstanden. Das Problem ist da meistens Menschenfurcht oder falsche Scham. Die soll man dann nach und nach ablegen. Aber das Problem gab es damals schon. Da heißt es einmal, dennoch glaubten auch viele von den Obersten an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das war ein Problem, das die damals schon hatten. Wenn ich mich jetzt zu dem Jesus bekenne, wenn ich jetzt sage, ich gehöre da und da dazu, ich glaube an Jesus, dann könnte das vielleicht irgendwo ein blödes Wort kommen, es könnte mir Nachteile bringen. Jedenfalls, die haben Angst gehabt, sie könnten nicht mehr in die Synagoge rein dürfen. Kann auch sein, dass der eine oder andere dann sagt, ja, dann bin ich ja in der Kirche nicht mehr angesehen, wenn ich jetzt da zu denen gehe, die Freikirchler oder so. Aber da gibt es nichts zu rütteln, entweder oder. Lass dich nicht von Menschenfurcht, von deiner Erlösung abhalten oder vom Segen abhalten. Und da gibt es auch nichts zu schämen, weil wenn er mir ehrlich glaubt und dass man sehen kann, dass Jesus sein Leben in so einer brutalen Art und Weise für dich gegeben hat, dann glaube ich, gibt es nichts mehr zu schämen. Dann kann man eigentlich stolz sein auf diesen Glauben an diesen Jesus, was der für dich und für mich getan hat. Ein weiterer Punkt für einen Christen zu leben ist der Wandel in Liebe, in Vergebung, in Barmherzigkeit und Gnade. Sei einfach ein ehrlicher Mensch, ein aufrichtiger Mensch. Sei wahrhaftig und sei zuverlässig. Ich sage geradlinig, ausgewogen und lebe im, wie man heute modern sagt, im Fair Play. Also man geht einfach fair miteinander um. Man liebt den Frieden und will nicht da an irgendwelche Streitereien. Dann geht man da ja ein bisschen aus dem Weg. Lasst euch lieber übervorteilen, heißt es einmal in der Schrift. Weil Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben. Er hat das ganze Mosegebot weggetan und hat ein neues Gebot gegeben, dass wir einander lieben sollen, so wie auch er uns geliebt hat. So soll man einander lieben. Damit hast du eigentlich das ganze Gebot erfüllt. Und da gehört das alles dazu. Und wie gesagt, das ist ja nicht alles, dass ein Gebot ist, du musst es jetzt tun, sondern es bringt ja alles Segen für dich. Das heißt, glückselig die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Also Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft, die Gott gefällt. Und wer so ist, dem wird der Herr auch über Größeres setzen können. Oder glückselig die Barmherzigen, denn in ihnen wird auch Barmherzigkeit widerfahren. Das sind Aussagen, die stehen da fest in der Bibel und das ist klipp und klar festgelegt. Oder glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ein Friedensstifter ist angenehm in den Augen Gottes. Also sei nicht ein Streithandel, sondern sei ein Friedensstifter. Die Beziehungen unter den Menschen, das ist etwas, was aus der Sicht des Herrn eine wichtige Sache ist. Also die Beziehungen mit anderen Menschen, aber auch besonders mit den Glaubensgeschwistern. Es ist etwas, wo der Herr sein Augenmerk drauflegt. Es sollen gute Beziehungen sein. Da soll nicht immer Streit, Neid, Eifersucht und Kritik untereinander sein. Das ist nicht gottgefällig. Sondern den anderen einfach akzeptieren, so wie er ist, auch wenn er nicht so ist, wie du ihn dir vorstellst. Und der Herr ist der, der ihn verändert. Der Geist ist es, der es tut. Und wenn du versuchst, ihn zu ändern, dann kommt höchstens ein Krampf dabei raus. Also lass den Heiligen Geist deinen Job tun, bete lieber für den anderen und gib ihnen einfach Gnade. Weil jeder von uns Glaubenden, auch wenn wir unterschiedlich sind, jeder ist mit demselben Blut erlöst worden. Für jeden hat Jesus sein eigenes Blut geopfert und da ist kein Unterschied. Es ist das gleiche Opfer für jeden. Und denk an das, was der Herr einmal gesagt hat, den Splitter im anderen sein Auge, den siehst du, aber den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Das ist oft einmal der Fall. Also schau lieber auf deinen Splitter und nicht auf den Balken des anderen. Und außerdem schreibt der Paulus, lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6,10. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens soll man das Gute haben, das Gute wirken, wenn es möglich ist. Also du musst da nicht jetzt einen Ast abspekulieren, wie kann ich jetzt gerade noch das Gute wirken? Sondern wenn die Gelegenheit da ist, merkst du es, kannst du was tun und dann ist es in Ordnung. Auch gastfreundlich zu sein ist eine Eigenschaft, die von der Bibel her gesehen angenehm ist, schreibt der Paulus in Römer Kapitel 12. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Oder Hebräer 13,2, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Kann auch noch passieren, ne? Du kommt jemand auf Besuch zu dir und sucht nach einer Unterkunft und du meinst, das ist irgendein Mensch, der vielleicht das Evangelium verkündet und könnte sogar passieren, dass ein Engel bei dir Unterschlupf sucht. Gibt's. Ich habe es noch nicht erlebt, so in dem Sinn, aber die Bibel sagt es und dann kann es es auch so geben. Ein weiterer Punkt ist, dass Gott angenehm ist, das sagt die Bibel auch, sei ein fröhlicher Geber, sei großzügig, unterstütze Gottes Werke nach deinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Sei nicht geizig oder habsüchtig und faul, sondern setz dich ein für Gottes Sache. Und gleichzeitig sagt Hebräer 13,5, dass dein Wandel ohne Geld Liebe sein soll. Also nicht Hauptsache, ich habe meinen Sack voll mit Goldstücken, sondern sei einfach ein Stück freigebig und nicht geizig. Das ist das, was die Bibel will. Die Bibel sagt im Neuen Testament nichts mehr vom Gesetz des Zehnten, sondern einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und wie du dir das vorgenommen hast, so sollst du geben. Das ist ganz einfach. Ohne Druck und ohne Zwang, sondern aus Freude und Punkt. Okay, weil habsüchtig zu sein, nennt die Bibel sogar, es ist ein Götzendiener. Epheser 5,5 ist es. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Also Habsucht ist nicht eine 0815 Sache, sondern es sagt hier, dass es tatsächlich ein Götzendienst ist. Das wollen wir ja nicht. Treu zu sein, loyal zu sein zu den Bündnispartnern, egal ob das der Ehebund ist, ob das der Bund mit Gott ist, ob das irgendein Vertrag oder ein Handschlag ist oder eine ganz einfache Freundschaft, sei treu dazu, sei loyal gegenüber den anderen und dann passt es so. Das ist wichtig zu wissen und gottgefällig natürlich. Was noch ist, was die Bibel auch öfter sagt, ist das Wort Völlerei, das übermäßige Fressen, Saufen oder Rauchen oder Drogenkonsum oder übermäßigen Medienkonsum nehme ich jetzt einfach auch mit hinein. Das sind alles Dinge, die nicht so angenehm sind in den Augen des Herrn. Soll man eher bleiben lassen. Der Herr selber hat gesagt, dass wir uns hüten davor, dass unsere Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und das sehen wir hier. Es ist einfach nicht gut, weil die Herzen beschwert werden, weil sie stumpf werden, weil sie nicht mehr die Stimme Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes wahrnehmen können, wenn solche Dinge sich festgesetzt haben in deinem Herzen, in deiner Seele. Also fressen und saufen in normalen Maßen, nicht in Massen, sondern in normalen Maßen, wie es gehört. Ich sage auch nicht, dass man nicht einmal ein Bierchen trinken darf. Oder ein Gläschen Wein darf man schon und man darf auch gut essen. Aber sich mit Gewalt vollstopfen und vollsaufen, das ist nicht in Ordnung. Jetzt kommt noch das letzte Thema, was die Bibel öfter anführt. Christen sollen sich nicht in Hurerei begeben. Prostitution zum Beispiel muss für einen Christen einfach ein Tabuthema sein. Das passt nicht zum Christen. Das ist nicht das, wie sich Gott das vorgestellt hat mit Mann und Frau. Oder so einen freizügigen Lebensstil, wie man es heutzutage nennt, das passt nicht, das ist nicht in Ordnung. Und es gibt viele Zeugnisse von Christen, die der Herr an dem Punkt gewaltig verändert hat, die sich vorher da richtig ausgetobt haben und der Herr hat sie davon freigemacht und sie sind dann treue Ehepartner geworden. Und so hat sich der Herr das vorgestellt, wie es sein soll in Beziehungen Mann-Frau. Okay, also wenn du solche gute Tugenden irgendwo vorweisen kannst oder daran arbeitest, wenn du Fortschritte machst in dem Bereich, dann ist es super, dann ist es Gott gefällig. Aber einen Einwand habe ich trotzdem, sei nicht dann stolz drauf und mein, ja, weil du jetzt das so und so gut hingekriegt hast, dann muss der Herr jetzt springen. Dann wärst du schon wieder ein Stück Stolz oder Werksgerechtigkeit. Sei froh, weil du wirst in Gottes Gunst zunehmen. Und er wird dich auch dementsprechend behandeln, wenn er das so sieht. Dann passt es schon. Deshalb ist dieses Verändern ist auch das Werk des Geistes, das der Herr an sich ja tut und du ja mitspielst. Es ist nicht dein Verdienst, aber es kann werden, indem dass der Herr seine Gunst auf deinem Leben immer mehr offenbar macht und sichtbar mehr macht und größere Segnungen dich erreichen können. Also die Bewertung deines Lebensstils musst du dem Herrn überlassen. Sicherlich musst du es selber auch ein Stück weit anschauen und merken, hoppla, das sage ich jetzt einmal, das mit der Sauferei, das muss ich jetzt einschränken, das passt so nicht. Ich kann nicht jede Woche zweimal blau sein. Das ist einmal übertrieben gesagt. Also musst du es schon bewerten und auch dann sagen, Herr, ich möchte mein Leben ändern. Setz bloß einmal einen Punkt, so kannst du da dein Leben mal ein bisschen durchforsten. Und du wirst sehen, der Herr steht zu seinem Wort. Der Herr wird seine Gunst auf dir zunehmen lassen. Deine Gnadensgaben und Segnungen werden mehr werden in deinem Leben. Aber wie gesagt, nochmal zurück, Matthäus 6,1, hab Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Also nicht deinen besonders heiligen Lebensstil präsentieren wollen, um von den Menschen angesehen zu werden, dann hast du den Lohn beim Papa verspielt, sondern was du tust, tust zur Ehre unseres himmlischen Papas, zur Ehre von Jesus, nicht zur Ehre bei Menschen und nicht zu deiner Ehre, dann passt es einfach. Okay, ein Beispiel gibt es noch aus dem Alten Testament. Bei Noah heißt es zum Beispiel, Noah fand aber Gunst in den Augen des Herrn. Und so kannst du mit deinem Glauben, der sich in deinem Lebensstil ausdrückt, auch Gunst finden oder in der Gunst zunehmen in den Augen des Herrn. Und das ist das, was ich einfach damit erreichen will. Ich will niemanden auf die Füße treten. Ich will auch niemanden jetzt Gebote und Gesetze aufdrücken. Aber ich will einen Anstoß geben, den Lebensstil dementsprechend anzupassen, damit die Gunst Gottes in jedem unserer Leben wachsen kann, zunehmen kann und offenbar werden kann. Also grundsätzlich haben wir Christen bereits Gunst bei Gott. Nicht denken, oh, jetzt muss ich mir erst Gunst verdienen. Nein, als Christ durch den Glauben, durch die Wiedergeburt haben wir Gunst, aber wir können drin zunehmen. Ja, und da höre ich jetzt auf.
Halleluja, danke Herr. Danke Herr, deine Liebe bleibt. Deine Liebe überschattet alles. Deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit ist immer größer als jedes Problem, als alle unsere menschlichen Schwächen und Fehler. Preise dich, Jesus, die Sünde hast du beseitigt. Dieses Problem ist gelöst. Ich danke dir, Herr, für dein Blutopfer. Ich gebe dir alle Ehre dafür, Jesus. Halleluja. Du hast den Sieg errungen. Du bist der Sieger. Du hast uns Gnade geschenkt. Gunst hast du uns gegeben. Danke, Jesus. Wir wollen zunehmen, wir wollen wachsen in der Gunst, Jesus. In deinen Augen, ja, unser Lebensstil soll dir wohlgefällig sein, Jesus. Aus unserem Glauben heraus soll unser Lebensstil geprägt werden. Halleluja. Ich spreche sie jetzt frei, setze diese Gnade frei. Setze die Gnade frei, die Salbung frei. Die Gnade Gottes auf uns. Setze die Gunst Gottes frei, dass sie wächst, dass sie zunimmt. Halleluja, danke Jesus. Und danke Heiliger Geist, dass du uns veränderst, Stück für Stück von innen heraus, dass das Werk der Heiligung durchgezogen wird. Preis und Ehre sei dir, Herr. Allein deine Gnade genügt. Allein deine Gnade genügt. Danke, Herr. Halleluja, danke. Dich berühren, Jesus. Halleluja. Im Geist dich berühren. Im Geist sozusagen den Saum deines Gewandes zu berühren. Halleluja. Dich zu berühren, Jesus. Dich zu berühren. Dich berühren, wo du uns berührst. In Gemeinschaft mit dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass es möglich ist. Der Himmel ist geöffnet. Der Vorhang ist zerrissen. Das Gesetz ist beseitigt, die Sünde ist beseitigt, die Trennung ist beseitigt. Halleluja. So spüren wir gerade jetzt, Herr, deine Gegenwart. Wir schauen jetzt auf dich hin, Jesus, auf den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Wir schauen jetzt hin auf den, der für uns ans Kreuz gegangen ist, auf den, der die Strafe für unsere Sünde trug, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Wir schauen auf dich hin, ihr König Jesus, auf den, der auf dem Thron sitzt. Wir erheben dich, Jesus. Wir erheben dich, Jesus.
Wunderbarer Jesus, dir gebührt alle Ehre, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an, Herr, weil du dein Werk getan hast. Wir beten dich an. Wir trauen auf dich, Jesus, voll und ganz. Alle Ehre gebührt dir, Jesus. Halleluja. Und noch einmal, schätze noch einmal die Salbung frei. Noch einmal die Gnadengaben Gottes frei. Die Gnadengaben Gottes, die uns geschenkt sind, jedem von uns zum Nutzen. Jedem von uns zum Nutzen. Gottes Gnadengaben, gegeben durch den Heiligen Geist. Für uns Glaubenden gegeben. Freigesetzt im Namen Jesu Christi. Heilung, Wiederherstellung. Heilung in den Seelen, in den Herzen, in den Leibern. Heilung, Heilung und Segnung in allen Bereichen. Frieden an deinen Grenzen und gesättigt mit besten Weizen. Keinen Mangel haben die, die sich beim Herrn bergen. Denn der Herr ist unsere Burg, unsere Festung, unser Schutz, unser Schild. Ein Schirm ist der Herr über uns. Und seine Gnade, sie hört niemals auf. Seine Gnade hört niemals auf. Der allmächtige Gott, unser Herr, er ist für uns. Wer sollte gegen uns sein? Er streitet für uns. Er bietet seine Engel für uns auf, dass sie uns bewahren, dass sie uns beschützen, dass wir nicht einmal den Fuß an einen Stein stoßen. Der Engel des Herrn steht geschrieben, lagert sich um die her, die ihn, den Herrn, fürchten, die ehrfürchtig vor ihm sind. Und ich danke dir, Herr, dass dein Engel sich um jeden von uns lagert. Halleluja. Er lagert sich. Er geht nicht einmal kurz vorbei, sondern der Engel des Herrn lagert sich in unserer Gegenwart. Danke, Herr. Danke, Papa. Danke, Herr Jesus, für deine Engel, für die Heerscharen, die du ausgesandt hast. Zum Dienst für all die, die das Erben des Heils sind. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen.